Hören Sie nun folgendes Gotteswort aus dem Heiligen Koran. Es sind die Verse 1 bis 3 aus der Sure 6 an Om.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Lob und Preis gebührt allein Gott, der Himmel und Erde, Dunkelheit und Helligkeit erschuf. Dennoch setzen jene, die leugnen, ihrem Herrn anderes, imaginäre Gottheiten gleich. Gott, Allah, er ist jener, der euch aus Lehm erschuf, euch dann eine Frist zu eurem vergänglichen irdischen Leben und zu eurer Vervollkommnung setzte und den Zeitpunkt eures irdischen Todes bestimmte, welcher allein ihm bekannt ist. Trotzdem, trotz dieser deutlichen Hinweise, zweifelt ihr noch an seiner absoluten göttlichen Macht, an seinem absoluten göttlichen Willen? Er, Allah, ist Gott, Gott der Himmel und der Erde, der über das, was ihr offen kundtut und das, was ihr verbergt, Kenntnis hat und weiß, was ihr tut und erlangt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite hstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite hstudy.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 29. März 2024, gleich dem 10. Farvardin 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamischer Lebensstil«. Zum Abschluss hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich der Radr-Nächte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes und mit einem herzlichen Gruß an Sie, liebe Hörerfreunde. Begleiten Sie uns auf unserer Reise durch den Iran, die diese Woche weiter durch die Provinz West-Aserbaidschan und die Provinzhauptstadt Urumqi führt. Sie liegt neben einem gleichnamigen See, der zweitgrößte Salzwassersee auf der Welt und eines der besten Sehenswürdigkeiten der Provinz ist. Die UNESCO ernannte den See zum natürlichen Umweltreservat. Angesichts der Bedeutung des Urumqi-Sees möchten wir uns näher mit ihm befassen. Der Urumqi-See, der größte Binnensee Irans, liegt im Nordwesten des Landes. Er ist etwa 5700 Quadratkilometer groß, 120 bis 140 Kilometer mal 15 bis 50 Kilometer breit. Der See liegt etwa 1267 Meter über dem Meeresspiegel. Am tiefsten Punkt ist der See 15 Meter tief. Durchschnittlich sind es 5 Meter. Die natürlichen Gegebenheiten haben den See zu einem geeigneten Lebensraum für diverse seltene Vögel an den Küsten und auf den Inseln gemacht. Daher hat die UNESCO den See zum Naturreservat ernannt. Die unberührte Schönheit des Sees birgt eines der größten Mineralienvorkommen auf der Welt. Etwa 8 Milliarden Kubikmeter verschiedene Salze sind hier angesammelt. Im See befinden sich rund 100 größere und kleinere Inseln aus dem Wasser. Die wichtigsten sind die bewohnten Inseln Eslami, Guyundare, Kabudan, Espiro, Aschk und Oresi. Der See wird hauptsächlich von Flüssen gespeist, die ihren Ursprung in den umliegenden Bergen haben. Talcherud, Ajechai, Sufichai, Zarrinerud, Seminerud, Shahrichai, Mahabadrud und Naslichai speisen den See mit ihrem Wasser. Der hohe Salzgehalt des Wassers ist auf die salzige Struktur im nördlichen Teil des Sees und auf die großen Mengen von Mineralien, die vom Fluss Tal Kherut in den See fließen, zurückzuführen. Das Wasser hat eine hohe Konsistenz, je nach Jahreszeit und Ort im See sind bis zu 300 Gramm Mineralien im Wasser gemessen worden. Die Mineralien verhindern, dass in den kalten Wintern das Wasser vereist. So wird der See im Winter zum Zufluchtsort für Zugvögel, die am Wasser leben. Trotz der Kälte ist die Region für die Vögel und für die Schönheit der Region ein Segen. Im Sommer wiederum tummeln sich Schwimmer aus der Region und auch außerhalb im See. Die Mineralien im See bieten eine gute Therapie gegen Rheuma, Hautkrankheiten und Nervenstörungen. Zahlreiche Touristen werden jährlich angezogen. Im Sommer dient er als Kurort für Reisende, die sich an den Küsten niederlassen. Es ist vielleicht interessant zu wissen, dass der hohe Salzgehalt des Udomir-Sees nicht zulässt, dass Fische und andere Lebewesen in diesem Wasser überleben. Doch es wurde eine Art kleine Plankton mit dem Namen Artemia entdeckt, der sich hauptsächlich von Algen, die im See sind, ernähren. Artemia gehört zu den Krebstieren mit hohem Ernährungswert, die in Salzwasser leben. Sie bieten anderen Wasserbewohnern wie Krebsen, Fischen und Vögeln gute Nahrung. Der goldene Ton des Udomir-Sees kommt von diesen Krebstierchen. Im See ragen rund 100 kleine und große Inseln, hauptsächlich in Felsenformen aus dem Wasser. Die Felsen bieten Pflanzen und Tieren einen geeigneten Lebensraum. Angesichts der Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt im Udomir-See möchten wir uns diese etwas näher ansehen. Die Eslami-Insel ist die größte Insel im See, manchmal gleicht sie einer Halbinsel. Sie ist 25.000 Hektar groß und die einzige bewohnte Insel im See. Auf der Insel sprudeln Süßwasserquellen. Die Inselbewohner sind Landwirte und Viehzüchter. Das nötige Wasser gewinnen sie von den zahlreichen Quellen. Auf dem höchsten Berg der Insel befindet sich die Hulakuchan-Zitadelle. In ihr sind Mongolenherrscher beigesetzt worden. Im 7. Jahrhundert nach der Hijra befahl Hulakuchan, Gründer der Ilkhanen-Dynastie in Iran, den Bau des Schlosses. Er verlegte die geplünderten Schätze aus Bagdad und anderen islamischen Ländereien auf dieser Insel. Aus manchen historischen Überlieferungen geht hervor, dass dieses Schloss schließlich zur Grabstätte von Hulakuchan wurde. Daher ist es auch als Gudrale, das Grabschloss, bekannt.
Die Insel Kabudan, Rayon Dari, ist die größte unbewohnte Insel auf dem See. Sie ist etwa 3200 Hektar groß. Auch hier leben viele Tiere und Pflanzen. Der höchste Punkt der Insel liegt 310 Meter über dem Meeresspiegel. Sie bietet wilden Tieren wie Böcken, Ziegen und sogar Panthern einen geeigneten Lebensraum. Die Pflanzenwelt besteht aus Steppenpflanzen. Ähnliches wurde auch noch nicht allzu langer Zeit an den südlichen Berghängen des Elbors in Teile der südlichen Berghänge des Zagros gesehen. Sträucher von Wildmandeln und kurzes Gras und Gestrüpp sind das typische Bild auf der Insel. Im Norden dieser Insel liegt die Insel Orezu und im Westen Spiro. Die Insel Ashkdori ist eine dreieckige Form und ist rund 2500 Hektar groß. Der höchste Punkt liegt 1560 Meter über dem Meeresspiegel. Auf der Insel findet man Süßwasser, Weiden und Waldbäume. Im Winter werden Schafherden zum Grasen auf die Insel gebracht. Die üppige Pflanzenlandschaft und die Süßwasserquellen haben die Überlebensmöglichkeiten des persischen Gelbhirsches erhöht. So wird nun die Region als natürlicher Lebensraum des Tieres angesehen. Die besondere Eigenschaft des Hirsches ist, dass es noch in freier Wildbahn lebt. In anderen Regionen werden aber Tiere von Menschen gefüttert und so domestiziert. Beide leben ein friedliches Leben nebeneinander. Auf der Insel Spiro, nördlich der Insel Ashk, findet man hingegen keine Pflanzen und Bäume. Die Kalkstruktur des Bodens gibt ihr eine weiße Farbe. Im Frühling bauen sich hier Seemöwen die Nester und brüten über ihre Eier. Die Insel hat die Form eines Fisches. Sie ist 1250 Hektar groß und der höchste Punkt liegt 1500 Meter über dem Meeresspiegel. Der Oromese wird in verschiedenen Jahreszeiten zum größten Vogelnest der Region, wo viele Vögel ihre Nachkommen ausbrüten. Damit steigt der Wert des Sees als natürlicher Lebensraum für Tiere. Die Gruppenflüge der Flamingos, Pelikane und Kakadus über dem See sind eine Augenweide in der iranischen Naturlandschaft. Im Frühling und Winter ändert sich das Gesicht. Wo noch im Sommer auf den blauen Nass tausende Vögel sich tummelten, herrscht dann eine sinnliche Ruhe. Die Vögel sind nach Süden in wärmere Regionen gezogen. Die Ruhe währt aber nicht lange. Gleich nachdem die Zugvögel den See verlassen haben, kommen schon die Wasservögel, die in kalten nördlichen Regionen ihre Jungen ausgebrütet haben, an, um den Winter am See zu verbringen. So ist der See über das ganze Jahr Lebensraum und Ernährungsquelle verschiedener Vogelarten. Sie beziehen nicht nur den See und seine Insel, auch in den Schilfrohrfeldern und Lagunen um den See und besonders an den südlichen Ufern tummeln sich die Vögel. Die Lagunen werden von den Süßwasserquellen und Flüssen gespeist. Hier lassen sich besonders Graugänse, Grünkopfgänse, Breitschnabelgänse, Weißkopfenten und Hennergänse nieder. In den vergangenen Jahren hat es leider immer weniger geregnet und die Temperaturen sind immer mehr gestiegen. Daher ist der Wasserspiegel des Sees leider stark gesunken. Angesichts der Bedeutung des Sees für das Ökosystem der Region sucht man nun nach Wegen, um den See wieder mit mehr Wasser zu speisen. Der Nationalpark von Oromie ist gerade wegen all der Eigenschaften, über die wir gesprochen haben, von besonderer natürlicher Schönheit. Jeder Besucher wünscht sich so ein zweites Mal diese Naturlandschaft zu besuchen. Damit beenden wir auch unseren heutigen Ausflug. Bis zum nächsten Mal, Khuda Hafiz.
در تن شاخه ها جان بیایا بشکفت سنگ با بوی باران رود شاداب و خندان بیایا با در روشنی تن بشویم باغبان گل به دامان بیایم دوست دارم که بلبل دوباره نغمه خوان در گلستان بیایم از روی شکل بخوانم باد شاد و گلافشان بیایم دوست دارم که باران بیایم دوست دارم که باران
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil. Ein Beruf, liebe Hörerfreunde, ist nicht nur finanziell von Nutzen und notwendig, sondern auch wichtig für die Psyche. Im Islam kommen bei der Debatte um einen geeigneten Lebensstil Arbeit und Anstrengung als notwendige Faktoren des Lebens zur Sprache. Der Mensch kann dank Arbeit und Anstrengung seine körperlichen und geistig-seelischen Bedürfnisse erwidern. Der Mensch muss arbeiten, um überleben zu können. Wertvolle Ziele lassen sich nur durch unermüdlichen Einsatz erreichen. Die verschiedenen Zivilisationen der Menschheit sind das Ergebnis der unermüdlichen Anstrengung von Menschen gewesen, die durch Anwendung der Fähigkeiten, die ihnen Gott mitgab, eine einflussreiche Rolle im Dasein spielen konnten. Die verschiedenen wissenschaftlichen Fortschritte in unserem heutigen Zeitalter gingen aus ihren Anstrengungen hervor. Wenn keiner mehr in einer Gesellschaft arbeitet, wird ihr Untergang einsetzen. Ville Durand schreibt in seinem Werk Kulturgeschichte der Menschheit, Arbeiten ist gesund. Die Beschäftigung ist eines der Geheimnisse für die Zufriedenheit des Menschen im Leben. Arbeit und Anstrengungen gehören wie Wasser und Nahrung zu den vitalen und dringenden Notwendigkeiten für das menschliche Leben. Der Mensch ist von sich aus an Arbeit und Anstrengung interessiert. Würden die Menschen nicht ihre Arbeitsfähigkeiten nutzen und würden ihnen alle guten Gaben ohne die geringste Anstrengung zufallen, so wäre ihr Leben dennoch nicht fröhlich und sie würden mit der Zeit ihre Motivation zum Leben verlieren. Musik. Imam Sadiq alaihi salam aus dem Hause des erhabenen Propheten des Islams hat veranschaulichend gesagt: Würden die Bedürfnisse der Menschen ohne Arbeit und Anstrengung gedeckt, würde ihr Leben dadurch nicht schön und sie hätten keine Freude daran. Stellt euch vor, jemand sei bei einigen zu Gast und könnte sich eine Zeit lang bei ihnen ausruhen. Dabei wäre für alle Dinge, die er braucht, viel Speisen und Getränke gesorgt und er würde mit allem bedient. Nach einer Weile hätte er die Untätigkeit satt und ihm würde nach Arbeit verlangen, damit er sich beschäftigen kann. Und nun stellt euch vor, wie sich der Mensch fühlen würde, wenn sein ganzes Leben lang für alle seine Bedürfnisse gesorgt wäre. Diesen Worten Imam Sadiqs ist zu entnehmen, dass die Arbeit im Leben nicht nur deswegen wichtig ist, weil der Mensch sich einen Unterhalt verdienen muss, sondern Arbeit verleiht dem Menschen auch innere Zufriedenheit und gibt ihm das Gefühl, nützlich zu sein. Der Mensch hat also, auch wenn er finanziell abgesichert ist, das Bedürfnis zu arbeiten. Die Arbeit hat also sowohl einen äußeren als auch einen inneren Nutzen. Der äußere besteht in dem Erwerb eines Unterhaltes und der Weiterentwicklung und der innere in der Befriedigung des Wunsches nach einer Beschäftigung und danach nützlich zu sein. Dieses Gefühl erweckt Hoffnung im Menschen und Hoffnung ist eines der wichtigsten Dinge für seine Entfaltung. Doch was sollte das Ziel der Beschäftigung des Menschen sein? Arbeitet er nur, um seine materiellen Bedürfnisse zu erwidern und ein besseres Leben zu haben? Nimmt der Mensch Nahrung zu sich, damit er in der Lage ist zu arbeiten, oder arbeitet er, damit er sich bessere Speisen und ein bequemeres Leben leisten kann? Arbeit wird in jeder Gesellschaft von einer bestimmten Denkweise aus betrachtet und eingestuft. Einige sehen die Sache einseitig und für sie ist Arbeit nur dazu da, die irdischen Bedürfnisse des Menschen zu stillen. Aber andere sehen aufgrund ihrer Ideologie in der Arbeit etwas anderes. Wer nicht nur die materielle Seite des Daseins sieht, der sieht Arbeit und Anstrengung in einem größeren Format als nur im materiellen Rahmen. Er sieht die Arbeit im Zusammenhang mit den hohen Zielen des Lebens. Der gläubige Mensch verfolgt im Sinne des Islams bei allem ein hohes Ziel. Ihm geht es im Leben darum, Gott zu dienen und seinen Weisungen zu folgen. Dank dieser Dienstbarkeit erreicht er immaterielle und seelisch-geistige Vervollkommnungen. Die Nutzung der irdischen Dinge, darunter auch der wirtschaftlichen Bestätigung, sind daher auch so weit von Bedeutung, wie sie den Weg zur Vervollkommnung des Menschen ebnen. Die Rechtsordnung und Moral im Islam ist eine Summe von Regeln, welche den gläubigen Menschen in Richtung dieses wertvollen Zieles lenkt.
Beim islamischen Denken sind es die Überzeugungen des Menschen, die seine wirtschaftlichen und andere Tätigkeiten im Leben lenken. Daher ist das Thema der Wirtschaft im Islam wie andere Themen eng mit dem Thema Glauben und Moral verknüpft. Und so kommt es, dass Arbeit und Anstrengung mit der Immaterialität verschmelzen. Es gilt als eine Form des Gottdienens, wenn jemand für sein irdisches Wohl und um sich und seine Familie zu versorgen Anstrengungen unternimmt und dabei Gottes moralischen Anweisungen folgen möchte. Arbeit in dieser Form wird von Gott auch im Jenseits belohnt. Islamisch gesehen soll der Mensch im Bereich der Wirtschaft moralische Grundsätze bei seinen Tätigkeiten beachten. Seine Tätigkeiten sind nicht den Wünschen der Triebseele unterworfen, sondern seine Triebe werden von den Grundsätzen der religiösen Morallehre kontrolliert. Ein Muslim will nicht nur selber die Segnungen Gottes nutzen, sondern auch dafür sorgen, dass die anderen so gut wie möglich in deren Genuss kommen.
Er macht sich die göttlichen Gaben auf geeignete Weise zu nutzen und setzt materiellen Besitz und Kapital dafür ein, sich selber zu vervollkommnen und zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Der Heilige Koran hat in vielen Versen an die zahlreichen Möglichkeiten und Ressourcen auf der Erde erinnert und den Menschen angespornt, die Erde zu kultivieren und für seinen Unterhalt zu sorgen. Dies ist nur durch Arbeit möglich. Einige haben die islamischen Lehren falsch gedeutet und gedacht, dass Arbeit und wirtschaftliche Tätigkeit nicht mit der Religiosität vereinbart wären. Sie denken, wenn jemand einer Arbeit nachgeht und auf diese Weise etwas erwirbt, würde er das weltliche Leben und das Sein nicht mit der Gottesfürchtigkeit und dem Glauben vereinbart. Aber der Islam lehrt, dass gottesfürchtige Enthaltsamkeit darin besteht, dass der Mensch nicht die Äußerlichkeiten der Welt liebt. Er lehrt, dass der Mensch berechtigt ist, die Segensgaben Gottes zu nutzen. Allerdings ist es besser, dass er diese Möglichkeiten als Mittel dafür die Erzielung moralischer und seelischer Vollkommenheit und für das Gottdienen nutzt. Der Prophet und die Edlen aus seinem Hause sind aufgrund dieser Denkweise alle einer Arbeit nachgegangen. Es wird berichtet, dass Muhammad ibn Munkadir, der als frommer Asket galt, an dem Acker vorbeikam, auf dem Imam Baqir a.s. gerade in der Sommerhitze arbeitete. Muhammad ging auf den Imam, dem die Anstrengung den Schweiß auf die Stirn getrieben hatte, zu und grüßte. Der Imam erwiderte seinen Gruß. Da sagte Muhammad ibn Munkadir zu ihm: Geziemt es sich, dass jemand wie ihr auf der Suche nach dem Weltlichen diese Anstrengungen unternimmt? Wie werdet ihr Gott begegnen, wenn euch in diesem Zustand der Tod ereilt? Imam Baqir a.s. unterbrach kurz die Arbeit und setzte sich an eine Mauer. Dann sagte er: Wenn in diesem Zustand die Zeit für meinen Tod gekommen ist, werde ich mich sehr freuen, weil ich im Zustand des Gottdienens die Welt verlassen habe. Wenn ich mir keine Mühe geben und nicht arbeiten würde, müsste ich meine Hand vor dir und anderen wie dir ausstrecken. Da bereute Muhammad ibn Munkadir seine Worte und sagte: Ich wollte dich mahnen, aber du warst es, der mir einen guten Rat gegeben hast.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bahram Gudarzi mit dem Titel Beyade Ali, das heißt In Erinnerung an Ali, Friede sei mit ihm.
Thank you. وزیر عقل نخست، وزیر همت پیر عشق اساس وحدت درست
اساس وحدت درست
یا
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich der Kadr-Nächte.
Wie schnell eilen die Tage des Lebens vorbei? Wie schnell eilen wir selber durchs Leben? Doch wohin eilen wir? Der eine strebt eilig nach Besitz, aber welcher Besitz kann ihn wirklich endgültig zufriedenstellen? Ein anderer strebt nach einem bequemen Leben, aber wann kommt er wirklich in den Genuss von Ruhe? Wo nimmt das Streben nach Macht und Ansehen und tausend anderen Verlangen der Seele des Menschen ein Ende? Bis wo soll dieser müde Leib und diese wunde Seele noch hinter dem unersättlichen Ich herlaufen? Würde das aufbäumende Pferd dieses Ichs doch bloß zur Ruhe kommen und seine Zügel dem Geist überlassen? Dann könnte dieser beflügelt zu den wahren Quellen eilen und den Durst des Menschen stillen. Diese Nacht, die Nacht der Bestimmung, ist die Nacht, in der der Geist seinen Durst stillen kann. Es ist die Nacht zum Nachdenken. Nachdenken über das, was bisher geschehen ist und was geschehen wird. Der Reisende im Monat Ramadan ist nun nach Nächten und Tagen voller Segen bei einer kostbaren Nacht angelangt, denn sie zählt mehr als 1000 Monate. Während dieses Gästeempfanges im Monat Ramadan wird nun eine besondere Tafel gedeckt und wie schön hat der Gastgeber die Gaben dieses Abends beschrieben. Wir haben ihn, den Koran, in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Aber wie kannst du wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Die Engel und der Geist kommen in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn hinab für die Festlegung von allen Dingen. Sie ist voller Segen, bis die Morgenröte sichtbar wird. Was sie hörten, war die Sure Rat über die Nacht der Bestimmung. Gott spricht, dass diese Nacht mehr wert ist als tausende Nächte und dass die Engel herabsteigen zu den Gläubigen und sie grüßen und ihren Gebeten ihr Amen hinzufügen. In der Sure 4 im Vers 3 steht, wir haben ihn, den Koran, in einer gesegneten Nacht hinabgesandt. Und in der Sure 2 steht im Vers 185, dass der Monat Ramadan der Monat ist, in dem der Koran ganzheitlich herabgesandt wurde. Aus diesem Koranstellen entnehmen wir insgesamt, dass der Koran in der Nacht der Bestimmung auf das Herz des Propheten herabgesandt wurde und diese Nacht im Monat Ramadan liegt. Im Koran-Kommentar Nemune wird erklärt, was der Grund dafür sein könnte, dass nicht klar ist, welche Nacht im Monat Ramadan die Nacht der Bestimmung ist. Dort heißt es, dass dies so festgelegt wurde, damit die Menschen alle Nächte im Monat Ramadan beachten. Gemäß den Überlieferungen der Edlen aus dem Hause des Propheten ist die Nacht der Bestimmung auch Nacht des Schicksals genannt. Eine von drei Nächten des Monats Ramadan, nämlich entweder die Nacht des 19. oder die des 21. oder 23. Ramadan. Korankommentatoren deuten die Beziehung Rat damit, dass alle Dinge eines Jahres für die Diener in dieser Nacht festgelegt werden. Das widerspricht nicht der Tatsache, dass der Mensch einen freien Willen hat und selbst entscheiden kann. Die Festlegung im Auftrag der Engel erfolgt gemäß der Einigung der Menschen und Stärke ihres Glaubens, ihrer Gottesfürchtigkeit und dem Grad der Aufrichtigkeit, ihrer Absicht, etwas für Gott zu tun und so weiter. Mit anderen Worten, der Mensch bereitet selber den Boden für die göttlichen Bestimmungen vor. Dies widerspricht also nicht der freien Entscheidungsmacht des Menschen, sondern bestätigt diese sogar. Der Mensch soll also in seinem Inneren die notwendigen Voraussetzungen für den Empfang des Guten und des Segens Gottes in dieser Nacht schaffen. Offenbarungsengel Gabriel Djibril hat zum Propheten gesagt: O Mohammed, die Ratnacht ist eine Nacht, in der kein Betender ein Gebet spricht, ohne dass es unbeantwortet bliebe, und kein Reuevoller bereut, ohne dass seine Reue angenommen würde.
In dieser Nacht können wir zur Quelle des Segens gelangen und dem Leben einen neuen Sinn verleihen. Wir können den Acker des Herzens von Dornengestrüpp befreien, damit sein Boden für die Entfaltung des Guten vorbereitet ist. Dr. Bahar Khobari, ein iranischer Psychologe, sagt: Das Besondere an der Nacht der Bestimmung ist unter anderem das Herabsteigen der Engel auf die Erde. Psychologisch gesehen werden die Menschen selig und geistig in dieser Nacht fähig, eine Verbindung zum Himmelsreich aufzunehmen. Diese Verbindung wird durch die innere Reinigung möglich. Die Nacht der Bestimmung ist eine Nacht, in der die Menschen durch Nutzung positiver psychischer Energien mit dem Herrn und dem Ursprung alles Seins Verbindung aufzunehmen vermögen. Eines der wichtigsten Dinge, die für die Nacht der Bestimmung empfohlen wurden, ist das Nachdenken. In dieser Nacht soll man aufbleiben und Herz und Seele aus der Achtlosigkeit und Gleichgültigkeit befreien. Der Mensch soll zur Einsicht und Weisheit gelangen, damit er bewusst den Weg der Rettung geht. Das Nachdenken in dieser Nacht soll zur Vorwärtsbewegung führen und den Menschen aus der Stagnation herausholen. Es gibt vieles, worüber man nachdenken kann. Gott hat in zahlreichen Versen des Korans zum Nachdenken über die Erschaffung der Himmel und der Erde eingeladen. Was könnte besser sein, als dass der Mensch in einer solchen Nacht über das Dasein, sein Schicksal und über den Sinn seiner Erschaffung nachdenkt? Er kann einen Blick auf sein bisheriges Leben werfen und seine Schwächen und Stärken feststellen. Wie oft kommt es vor, dass jemand seine Einstellung zum Leben und zum Dasein in dieser großartigen Nacht bessert? Manchmal ändert sich für einen Menschen der Lebensweg in dieser einen Nacht. Viele große Gelehrten waren in dieser Nacht wissenschaftlich tätig. Zum Beispiel schrieb Allameh Tabatabai, der bekannte Koran-Kommentator, am Ende seiner vielbändigen Koran-Exegese Al-Misan: Das Buch ist zu Ende. Sein Abschluss erfolgte in der gesegneten Nacht der Bestimmung, dem 23. Ramadan 1390, nach der Hijra um 1970. Ein anderes wertvolles Tun an diesem Abend ist das Lesen im Koran und das Nachdenken über den Inhalt. Imam Sader, Gott habe ihn selig, sagte in einem Gebet zu Beginn der Koranlesen: O Gott, lass mein Koran lesen, kein Koran lesen ohne Nachdenken sein, sondern verleih mir einen Zustand, bei dem ich über die Verse und Gebote des Korans nachdenke und nach den Geboten deiner Religion handle. Auch sein Vater, Imam Bacher, hat über die Hinwendung zum Heiligen Koran in der Nacht der Bestimmung gesagt: Nimm den Koran in die Hand, lege ihn geöffnet vor dich und sprich. O Gott, ich rufe dich bei der Schrift, die du offenbart hast, und bei dem, was darin besser und größer ist als andere Namen. Ich bitte dich, lass mich zu denen gehören, die vom Feuer befreit werden. Eines der bekannten Gebete für die Ratrennacht ist das Choshan ol Kabir Gebet, Gebet der großen Rüstung, in dem Gott gepriesen wird und in dem wir ihn um Vergebung bitten. Dort heißt es an einer Stelle: O Wegführer der Verirrten, O der du den Hilferufenden zur Hilfe eilst und den Zufluchtsuchenden Zuflucht gewährst, O der du dich der Notleidenden erbarmst, errette uns aus dem Feuer der Hölle, O Herr.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.